Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, die Insta-Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Bogon und ich spreche hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhill zum Cross-Country oder vom Triathlon zum Roadracing. Und heute spreche ich mit Erik Hoss-Hemke, der mit seinem Van jetzt seit anderthalb Monaten durch Deutschland, Österreich und die Schweiz unterwegs ist und dort immer wieder Community Rides macht und somit einen ganz neuen Blick auf diese Länder bekommt. Ich möchte von ihm wissen, was hat er erwartet, was hat er jetzt für Erfahrungen gemacht und wie unterscheiden sich die Länder, Region und Leute eigentlich? All das erfahrt ihr in dieser Folge von Pumped. Hey Erik, vielen, vielen Dank, dass du dir auch heute wieder die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich gerade?
Gerade bin ich in so einem Hinterzimmer von Supernova. Die machen so Lampen und so. Und ja, die haben mir jetzt hier den Raum gegeben, um hier einen kleinen Podcast mit dir aufzunehmen.
Okay, ja, perfekt. Ich finde es immer total spannend, weil ich ja mit so vielen Athleten-Podcasts mache, immer zu fragen, wo ich sie erreiche, weil meistens sind es genau solche Geschichten. Also selten sagt man hier irgendein Mountainbiker oder Rennradfahrer, nö, ich sitze ganz normal im Büro, sondern meistens sind es irgendwelche verrückten Sachen. Du bist gerade ziemlich viel unterwegs, oder? Ist das auch der Grund, warum du jetzt eben nicht zu Hause im Büro sitzt?
Ja, genau. Also ich bin seit anderthalb Monaten ungefähr mit einem Van von Ryzen unterwegs und so in der ganzen Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz, jetzt bald auch ein bisschen Frankreich und tue da so ein bisschen rum und bin immer da, wo der Radsport oder der Triathlon gerade ist. Okay. So könnte man das, glaube ich, beschreiben. Ja. Okay. Oder ich mache mir den Radsport oder den Triathlon an den Ort, wo ich gerade bin.
Ja, sehr gut. Das hört sich doch gut an. Hast ja auch perfektes Wetter jetzt, glaube ich, ne? Hast wenig schlechte Tage bis jetzt, glaube ich, in deiner Tour gehabt. So wie ich das so
verfolgte. Einen schlechten.
Und ja. Ich glaube, das ist verkraftbar, oder?
Ja, total.
Das letzte Mal haben wir gesprochen, da sah das Wetter noch ganz anders aus und du bist sehr, sehr viel auf der Rolle gefahren, sehr, sehr viel auf Swift unterwegs gewesen, weil du dich gerade für den Start deiner Vuelta-Tour vorbereitet hast. Dann kurz nach dem Start hast du bekannt gegeben, dass du die Vuelta nicht beenden wirst. Was ist da passiert oder was ist da gelaufen?
Also ich glaube, wir hatten das ja schon im letzten Podcast so ein bisschen angesprochen. Ich hatte ja ein bisschen Probleme mit meinen Knien. Und ja, es war so ein bisschen so ein Graubereich. Funktioniert das jetzt, wenn ich starte oder halt nicht? Und dann war es halt so, dass ich an Tag 2 oder 3 gemerkt habe, dass das Knie wieder anfängt zu zwicken. Und dann hatte ich halt die Entscheidung, okay, ich kann jetzt noch weiterfahren und zerstöre mir das Knie halt vielleicht langfristig damit. Oder ich lasse das Knie halt ausheilen und dann ist auch gut. Und dann habe ich mich meiner Meinung nach für die vernünftigere Variante entschieden und habe gesagt, gut, ich habe jetzt hier bis zu diesem Moment alles gegeben für das Projekt und ich habe jetzt nochmal einen Versuch gemacht und es hat jetzt wieder nicht funktioniert und dann soll es halt nicht so sein. Und damit ist das Projekt dann auch beendet. Und für mich ist das dann halt völlig okay gewesen, weil ich halt wirklich über so einen langen Zeitraum so viel Kraft da reingesteckt habe und so einen großen Aufwand, dass man dann halt auch irgendwann sagen muss, okay, jetzt reicht's, jetzt ist gut, jetzt kann man auch vielleicht mal andere Sachen machen als Grand Tours fahren.
Ja, ja, das ist wahrscheinlich auch ein ganz guter Plan, oder? Wir hatten ja eben das letzte Mal gesprochen, da warst du dir nicht so ganz sicher, ob das Knie hält oder nicht. Du hast das ja jetzt schon relativ früh gemerkt. Also war das, bist du schon mit dem schlechten Gefühl in deine Tour gestartet oder warst du dir eigentlich sicher, dass das schon funktionieren sollte?
Aber man muss sagen, man kommt ja im Training nicht so oft dazu, so eine Belastung zu machen, wie es dann auch wirklich während so einem Trip ist. Und wir hatten das ein, zwei Mal gemacht und da hat das halt funktioniert. Und ja, aber nicht tagelang hintereinander. Und dann hat es halt nicht geklappt. Wenn ich bin eigentlich davon ausgegangen, ich weiß nicht, zu 70, 80%, dass das Knie hält. Und dann war es halt eben nicht so. Das war halt im ersten Moment nun mal stark enttäuschend, aber dann ist es halt so. Und ich glaube, es ist am besten, wenn man das akzeptiert und dann auf seinen Körper hört und sagt, ja gut, dann muss ich dem Bein halt oder der Sehne halt noch ein bisschen Zeit geben, um auszuheilen. Und wenn ich weitergefahren wäre, also sagen wir, ich hätte noch 1000 Kilometer fahren können, und dann wäre das Knie halt richtig kaputt gewesen und dann hätte es wieder ein halbes oder ein Jahr gedauert, bis das Knie dann richtig verheilt hätte. Und ich glaube, das wäre in dem Fall der falsche Weg gewesen.
Ja, auf alle Fälle. Von daher sehr, sehr gut, dass du dich dafür entschieden hast. Wie lange hast du denn tatsächlich da mit dir gekämpft, ob du jetzt da die Tour beenden sollst oder nicht?
Ich glaube, es war ein relativ kurzer Entscheidungsweg. Also gerade weil ich halt auch in den letzten Monaten davor schon immer wieder solche Rückschläge hatte und mich mit dieser Sehnenthematik und diesem Schmerz relativ gut auseinandergesetzt habe und ich wusste, okay, wenn ich jetzt, also das Zwicken hat angefangen, erst alle paar Stunden, dann war es jede Stunde mal da, dann vielleicht jede halbe Stunde und dann habe ich halt gecheckt, okay, nicht mehr lange und dann wird das Ganze halt so wehtun, dass ich nicht mehr wirklich weiterfahren kann nach ein paar hundert Kilometern. Und dann war es eigentlich ein ganz, ganz kurzer Entscheidungsprozess. Dann habe ich mich hingesetzt, habe nochmal kurz durchgeatmet, habe meinen Trainer angerufen und habe gesagt, okay, ich glaube, das war es dann wohl jetzt. Und dann hat er gesagt, ja, denke ich auch, vernünftige Entscheidung. Und ja, dann bin ich zu Domino's gefahren und habe eine Pizza gegessen.
Aber es war ein gutes Ende der Tour. Ich meine, jetzt haben wir kurz drüber geredet, was nicht geklappt hat. Viel interessanter ist natürlich, was alles geklappt hat. Weil du hast halt im Jahr davor zwei der drei großen Grand Tours gefahren, unsupported mit Gepäck. Und das Spannende dabei war, dass es nicht einfach nur die Tour de France war, sondern du hast auch noch alle Überbrückungsetappen von, ich glaube, die Tour ist in Dänemark gestartet, ne? Und bist alles alleine gefahren. Was hast du denn von diesen, also von der Tour und vom Giro so für dich mitgenommen von dieser Zeit?
Boah, extrem viel. Ich glaube, ich bin in der Zeit ein halbes Jahrzehnt gealtert. Gefühlt so. Körperlich als auch geistig. Also einfach sehr, sehr viele schöne Erfahrungen. Ich habe sehr, sehr viele neue Leute kennengelernt. Ich habe richtig viele Kontakte geknüpft. Ich habe sehr, sehr viele neue Länder gesehen, viele neue Landschaften. Und ich glaube, das bringt einen ich glaube schon, dass das einen weiterbringt auf jeder Ebene. Ich glaube, es sind halt so viele Sachen, die man da lernt. Ich glaube, man lernt halt an so einem Bikepacking-Tag oftmals mehr als in Monaten, die man zu Hause in einem Büro sitzt oder normal trainiert. Ja, ich glaube, jeder, der schon mal Bikepacken war, der kann das bestätigen.
Ja, auf alle Fälle. Es gibt halt immer wieder irgendwelche Probleme zu lösen, ne? Ob es das fehlende Essen, das ausgehende Wasser oder das Zwicken im Knie ist. Irgendwas muss man machen, irgendwie muss man eine Lösung finden. Und wie du schon sagst, ich glaube, man lernt halt dabei sehr, sehr viel fürs Leben. Jetzt warst du natürlich nicht nur einen Bikepacking-Tag unterwegs, sondern ganz, ganz, ganz viele. Also hast sehr, sehr viel gelernt. Du warst aber auch in der Zeit sehr, sehr viel alleine. Das ist ja gerade bei uns in der Zeit, was ja sehr, sehr wenig Leute machen. Wie bist du oder wie hat dich das jetzt im Nachhinein ein Jahr später verändert oder was hat das mit dir gemacht, dieses Alleinesein?
Ich glaube, insgesamt bin ich viel, viel ruhiger geworden und ich gehe anders auf Situationen und auf gerade so Problemsituationen zu und versuchte halt immer lösungsorientiert zu denken und halt nicht problemorientiert. Also ich habe keine Wutanfälle bei irgendwas, wenn irgendwas halt nicht funktioniert oder so. Oder hatte ich jetzt auch vorher nicht, aber einfach so eine allgemeine Ruhe bei allen Dingen und erstmal über alles nachdenken und ja, dann machen. Und ja, was noch?
Ja, das ist ja schon mal wirklich sehr, sehr gut, wenn man das für sich herausgefunden hat und eben so ein bisschen so eine Ruhe im Leben gefunden hat in unserer stressigen Welt. Das ist ja schon mal sehr, sehr viel wert, glaube ich. Also.
Ja, das glaube ich auch. Das bringt einen auf jeden Fall voran.
Jetzt ist es ja so, dass dieses Projekt, was du gemacht hast, das haben vor dir ja auch schon andere Leute probiert und bis jetzt hat es noch keiner geschafft. Und selbst für die Profis, die das ganze Ding supported machen, ist es ihr, glaube ich, extrem schwer, alle drei Grand Tours in einem Jahr zu machen. Und das, obwohl den, ich sag mal, so ein bisschen der Arsch hinterhergetragen wird. Mit deiner Erfahrung glaubst du, es ist überhaupt möglich, das in einem Jahr alle drei Grand Tours unsupported zu machen?
Ja, möglich ist das schon. Aber es ist halt immer, ist so ein, ja, man läuft da auf einem sehr schmalen Brett und wenn man halt, es gibt so viele Dinge, die halt schief gehen können und wenn halt eins schief geht, dann fällst du halt links oder rechts vom Brett runter. Also, und in meinem Fall war es halt, dass der Körper halt an einer Stelle dann halt aufgegeben hat und dann ist das Ganze halt vorbei. So, und es gibt halt viele, viele andere Sachen, die halt schief gehen können. Also, du wirst krank, bei du kriegst irgendwie eine Grippe oder du stürzt oder keine Ahnung. Es gibt ja zig Szenarien, die passieren können und von daher ist das Ganze halt auch extrem schwer. Aber wenn es nicht schwer wäre, dann hätten das ja auch schon extrem viele Leute gemacht. So, das ist ja, also ist ja in dem Sinne so eine Challenge, ne?
Ja, auf alle Fälle. Für dich ist die Challenge aber jetzt beendet, oder?
Ja, genau. Also, ja, wie gesagt, ich habe mich seit so langer Zeit mit diesem Projekt halt beschäftigt. Ich glaube, es sind jetzt schon zu diesem Zeitpunkt über 1,5 Jahre. Und irgendwann, glaube ich, ist einfach an der Zeit, wenn man da halt mal einen Schlussstrich zieht, sagt, wie gesagt, ich hab so viel da reingesteckt, so viel investiert und ich habe auch schon so viel erreicht mit dem Projekt. Und dann muss man da nicht so verbissen hinterherlaufen und sagen, ich mache jetzt hier aber noch einen dritten Versuch, weil ich das unbedingt schaffen will. Ja, klar wird das jetzt irgendwann klappen, wenn ich jetzt hier nochmal einen dritten Versuch mache. Aber die Frage ist, was wäre das wert? Wen würde es am Ende interessieren? Und ich muss auch sagen, ich habe schon zwei von diesen drei Grand Tours gefahren und ob das jetzt für mich wirklich den Unterschied macht oder für die Allgemeinheit, ja, das wage ich einfach mal jetzt anzuzweifeln. Also wenn man halt drei in einem Jahr gemacht hätte, komplett hintereinander, okay, dann wäre es ziemlich, ziemlich cool gewesen. Das hat halt jetzt nicht geklappt und dann ist das Ding halt auch okay. Und ich bin trotzdem halt mega zufrieden mit dem, was ich in der Zeit erreicht habe und was ich geschafft habe. Und von daher ist das für mich eigentlich, ja, vielleicht ein kleines tränendes Auge, aber ja, es ist jetzt nicht, ich laufe dem jetzt nicht weinend hinterher oder verbissen, ja.
Ja, ich glaube, das, was du gesagt hast, du bist ganz zufrieden mit dem, was du erreicht hast. Und ich finde, das kannst du auf alle Fälle auch sehr sein, weil das ist cool, was du gemacht hast. Und ich finde es vor allen Dingen stark, dass du jetzt sagst, hey, lass uns was anders machen, weil das macht mir jetzt auch irgendwie wahrscheinlich keinen Spaß mehr. Nach der Tour de France machst du dieses Jahr aber ja wieder eine große Tour. Und zwar, ja, die Deutschland-Tour. Aber irgendwie ein bisschen anders. Und zwar bist du jetzt, wie wir ja schon gesagt haben, mit einem Van unterwegs und fährst für Raisin und teilweise auch für Schwalbe so Community Rides. Wie bist du denn dazu gekommen?
Boah, wie genau das entstanden ist, weiß ich gar nicht mehr so genau. Also ich habe letztes Jahr war ja auch die Wiebke dann in Frankreich da und hat mich besucht zur Tour de France mit dem Van. Und da habe ich mir gedacht, ja, wäre eigentlich, also zu dem Zeitpunkt wäre eigentlich ganz nice, jetzt auch mal nicht im Zelt zu schlafen. Und dann hat Ryzen halt auch jemanden gesucht, der das für das nächste Jahr, also dieses Jahr, macht. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich habe für den Zeitpunkt jetzt gerade noch nichts vor, dann mache ich das halt jetzt.
Wie viele Stops hast du
Genau.
jetzt gemacht oder wie viele Stops machst du insgesamt?
Insgesamt ohne Events sind so 25 Stops, also mit Events vielleicht so 30 Stops innerhalb von 2,5 Monaten. Aber vielleicht müssen wir den Leuten einmal ganz kurz erklären, was genau ich überhaupt mache,
Ja, macht es.
oder?
Auf alle Fälle.
Also, Ryzen hat so einen Bus Ein Van, der ist ausgebaut und mit dem toure ich halt gerade durch Deutschland, Österreich, Schweiz und die Frankreich. Und der Grundgedanke liegt eigentlich so ein bisschen auf Community. Also wir wollen in den Orten, da wo die Leute viel Radfahren oder auch wenig Radfahren, einfach so ein bisschen mehr zusammenbringen. Und dass die Leute sich untereinander connecten. Und ich glaube, gerade als Einsteiger, wenn du in den Radsport reinkommst, ist es schwierig, dann erstmal Anklang zu finden. Du kennst vielleicht wenig Leute, du willst vielleicht nicht in diesen alteingesessenen Verein gehen. Und deshalb veranstalten wir halt pro Stadt immer so ein Community Ride. Das sind einfach ganz entspannte 60 Kilometer, die wir da zusammen drehen, eine entspannte Ausfahrt zusammen machen. Und es geht mehr so einfach ums Unterhalten, um sich kennenlernen, um einen Kaffee miteinander zu trinken. Danach gibt es dann halt eine Pizza. Ja, und nicht so um diesen reinen Renngedanken oder Trainingsfokus. Es geht einfach so grundsätzlich um Community. Und ja, so tue ich irgendwie durch von Stadt zu Stadt, von Land zu Land und bin da überall unterwegs und lerne ganz viele neue Leute und ganz viele neue Städte kennen. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja.
Ja, das finde ich halt auch super, dass man halt so viele Leute kennenlernt und auch, dass dieser Gedanke, ich meine, das hat Schwalbe ja auch mit dem Paris-Souplesse Club und du hast ja eben auch schon ein paar Rides mit Schwalbe da zusammen gemacht, dass es eben nicht beim Rennradfahren nur um den Ortsschildsprint geht oder nur um die Zahlen, die nachher auf Strava stehen, sondern es geht halt einfach um dieses Zusammensein und zusammen exploren und vielleicht mal neue Strecken zu fahren. Und bei ja, über 20 Stops hast du natürlich auch ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Regionen kennengelernt und hast auch so die Region selber kennengelernt. Und was mich halt jetzt interessiert ist, wenn wir jetzt nur mal auf Deutschland gucken, wie ist denn so das Radfahren in Deutschland?
Boah, wie ist Radfahren in Deutschland? Also Deutschland hat extrem viele unterschiedliche Facetten. Also manchmal denke ich mir, ey, ihr müsst gar nicht alle nach Mallorca fahren in Sommerurlaub. Ich bin hier gerade in Deutschland irgendwo am Arsch der Welt und es ist super, super schön. Und Deutschland hat super viele Ecken, wo ich nicht gedacht hätte, dass es da so schön ist. Mir fällt jetzt zum Beispiel Dresden ein. Da war meine Erwartungshaltung extrem gering. Und es war super schön. Wir waren da irgendwie, ich weiß nicht, 60 Leute oder so oder 50, irgendwie so um den Dreh. Und da haben dann eine schöne Runde zusammen gedreht. Und ja, da war ich echt begeistert davon. Und so ist es halt irgendwie in vielen Städten oder auch wenn ich alleine eine Ausfahrt irgendwie mache, da bist du irgendwo in Brandenburg und denkst, ja, hier könnte man eigentlich öfters Rad fahren. Aber was mir öfters auffällt, ist, dass die Menschen sich verändern von Stadt zu Stadt. Und auch die Landschaft und die Kultur, wir haben Kultur eher weniger vielleicht, aber es wird auf jeden Fall immer unterschiedlich von Stadt zu Stadt. Und das ist, wenn man halt jeden Tag eine neue Stadt sieht, das ist sehr witzig zu bemerken. Du hast irgendwie jeden Tag einen neuen Akzent, neue Leute, neue Landschaft, das ist echt ja, schön,
Inwieweit
ganz cool,
verändern
ja.
sich die Leute in der Zeit? Also was sind dir so für Eigenheiten von den verschiedenen Regionen aufgefallen?
Boah, ich glaube, da sind teilweise echt so ein bisschen so Klischees dabei. Also im Norden hast du vielleicht erstmal so ein bisschen verschlossene Leute und wenn du die dann weiter kennenlernst, dann sind die aber auch super nett. In anderen Bundesländern gehen die Leute irgendwie mehr auf dich zu, die sind direkt kommunikativ. In anderen Bundesländern hast du ganz, ganz witzige Akzente, so, also echt teilweise so Klischees, die da bestätigt werden oder auch widerlegt werden. Ja, ich finde das super interessant. Ist echt witzig, ja.
Ja, auf alle Fälle. Und das, was du vorhin gesagt hast, das mit den Regionen, die man halt kennenlernt, die man so nicht auf dem Schirm hatte. Ich meine, ich bin ja auch schon einmal komplett um Deutschland rumgefahren und mir ist das auch aufgefallen, dass man einfach an Orte kommt, wo man das wirklich nicht erwartet hätte, dass es hier so schön ist. Weißt du noch, also was hat dich so am meisten überrascht, welche Region?
Also es gibt super, super viele schöne Städte, aber ich glaube, mit Dresden, das fand ich echt schon super da. Ich glaube, Moritzburg, da sind wir lang gefahren.
Ja.
Heißt das Moritzburg?
Ja,
Ich glaube ja, oder?
Genau.
Ja, das war super schön. Und links und rechts ist irgendwie Wasser und in der Mitte ist so eine Straße. Und da war ich echt begeistert auf
das
jeden
ist das
Fall.
Schloss aus Cinderella, wo ihr drumherum gefahren seid.
Ja, genau, das wurde mir auch von allen Locals berichtet. Ja, aber sonst auch so Städte, die man ja schon denkt, dass es wirklich cool ist, aber dann noch mal cooler, als ich gedacht hätte, zum Beispiel Innsbruck, einfach extrem schön. Dann waren wir jetzt vor kurzem in der Schweiz, jetzt in Andermatt, zwar nicht zu einem Community Ride, aber das auch, ich glaube, echt einer der schönsten Orte Europas. Du bist irgendwie in so einem Tal und überall sind Berge um dich rum und dann war es morgens noch 10 Grad und es war überall Nebel und dann haben sich erst alle aufgeregt, dass es keinen Sonnenschein hat, aber ich fand das total super, weil ja, irgendwie hatte das was Mystisches, dass der Nebel da so war und so. Und ich glaube, Andermatt, das ist so eine Region in der Schweiz, so 1,5 Stunden südlich von Zürich, das war echt eine so der Highlights bis jetzt. Das ist auch da, wo das Octopus Gravel stattgefunden hat übrigens.
Genau. Ja, da werden wir gleich noch drüber reden, die Region um den Gotthard rum, den wahrscheinlich ganz, ganz viele Leute vor allen Dingen daher kennen, dass sie durch den Gotthardtunnel in den Urlaub nach Italien fahren. Und die wenigsten wissen wahrscheinlich, wie schön es oben auf dem Gotthardpass bzw. in Andermatt ist. Aber mir ist es ja eben auch so gegangen, dass so Regionen, ich meine, Dresden kannte ich jetzt schon sehr, sehr gut. Als ich dort unterwegs war, ist mir besonders die Strecke zwischen Hamburg und Berlin im Kopf geblieben, die ich unglaublich schön fand, das Havelland, was ich erst wirklich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, was da überhaupt sein könnte. Und so finde ich es eigentlich ganz schön, dass man Deutschland so ein bisschen kennenlernt und Deutschland vielleicht auch ein bisschen mehr lieben lernt. Hast du jetzt eine andere Beziehung zu Deutschland wie vor deiner Tour?
Ja, ich würde schon sagen, gerade weil, wenn ich so daran denke, ich habe einfach in jeder Stadt irgendwie eine Verbindung dazu und direkten Gedanken, womit ich die Stadt verknüpfen kann. Ich denke direkt halt immer an neue Leute, die ich da kennengelernt habe und an neue Freundschaften und das verändert schon das Stadtbild auf jeden Fall stark. Also ich finde schon, Deutschland ist für mich auf jeden Fall ein Stück weit schöner geworden und ein Stück weit cooler. Und man kommt einfach so durchs Fahrrad auch wieder an Ecken, an die man halt normalerweise nicht kommt oder reist. Also niemand würde ja sagen, ich fahre jetzt hier zum Urlaub in die letzte Ecke von Brandenburg, aber es ist halt doch ganz cool da, wenn man da mal mit dem Rad lang fährt. Genau, das hat für mich so Deutschland ein bisschen verändert. Einfach diese Leute, die man kennenlernt und die zeigen einem dann die schönsten Ecken und die coolsten Bars und die besten Restaurants und geben einem dann vielleicht noch eine Dusche oder machen einem einen Kaffee. So, und ja, das macht jetzt irgendwie jede Stadt für mich ganz einzigartig und ganz besonders.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist total schön, dass man halt einfach so zu seiner Heimat nochmal einen anderen Bezug bekommt. Wenn es jetzt einfach Leute gibt, die auch denken, ja, okay, Mallorca ist zwar schön, aber ich möchte jetzt auch mal Deutschland kennenlernen. Was wäre denn so dein Tipp? Was ist die beste Möglichkeit, dort ja, Deutschland zu exploren und halt am besten sogar nicht alleine zu fahren?
Jetzt mit dem Rad oder
ja, genau. So? Ja, genau. Nee, schon mit dem Rad.
Boah, ich glaube, es gibt viele schöne Ecken, die man sich da aussuchen kann. Kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, was man jetzt selbst bevorzugt, ob man jetzt vielleicht ans Meer reisen will, ob man jetzt Berge fahren will. Also ich würde... Also in Bayern natürlich gibt es einfach wunderschön und in der Innsbrucker Region, wenn man halt ein paar Berge fahren will, aber genauso gut kann man auch zum Beispiel, fällt mir ein, von Berlin, da ist natürlich die Stadt erstmal, aber sobald man raus ist, dann kann man da ziemlich viel exploren, dann kannst du noch ein Stück über Tschechien fahren, bis nach Dresden runter oder erst durch Dresden und dann nach Tschechien und dann weiter Richtung Nürnberg, das ist super, super schön und Aber es gibt, mir fällt das irgendwie gerade so ein bisschen schwer, weil es gibt halt so viele schöne Ecken. Jetzt zum Beispiel, gerade bin ich halt bei Supernova in Freiburg und hier ist der Kaiserstuhl zum Beispiel und hier kannst du auch mega gut Radfahren. Dann ist jetzt hier 30 Kilometer von hier entfernt die Grenze zu Frankreich. Und wenn du dahin fährst, dann ist es auch wieder super schön. Also du hast irgendwie ganz, ganz viele schöne Ecken und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man einfach rausgeht und einfach mal losfährt. Sucht euch eine Strecke raus auf Komoot oder wo auch immer, sucht euch die Locals, fahrt auch mal irgendwie eine andere Strecke, biegt mal anderswo ab, als ihr normalerweise gemacht hättet. Ja, ich glaube, man muss einfach rausgehen und da ein bisschen exploren.
Ja, das ist auf alle Fälle immer gut. Und irgendwie findet man immer irgendwelche schönen Strecken, egal wo man ist, weil Deutschland einfach so unglaublich abwechslungsreich ist. Und das hat man, glaube ich, alles, so meistens nicht auf dem Schirm. Du warst dann auch in Italien unterwegs und da ist ein sehr lustiges Video entstanden, wo du einen Pass hochfährst und du wirst so, ja, ein sehr langsam verfolgt von einem italienischen Auto. Erzähl mal kurz, was ist da passiert?
Ja, das war noch vor der Van-Tour tatsächlich, ein paar Wochen vorher. Da waren wir gerade so eine anderthalb Wochen zum Shooten, zum Fotos machen und so in Italien. Und ja, waren da an so einem Berg und haben gerade ein bisschen Fotos gemacht. Und dann ist da so ein älterer Herr in einem klassischen italienischen Fiat vorbeigefahren. Der kam erst mit 80 hinteran, um die Kurve rum, hat dann ganz stark abgebremst und ist dann so 2 Meter hinter mir gefahren oder noch weniger und ist dann in die Leitplanke auf der rechten Seite rein und hat die Leitplanke mit seinem Auto erstmal richtig schön mitgenommen und hat sich da erstmal so ein paar richtig schöne Streifen reingezogen. Dann wollte er wieder anfahren und hatte keinen Gang drin und hat den Motor erstmal richtig schön hochgedreht auf 5.500 Umdrehungen oder so. Und ja, das war auf jeden Fall sehr witzig und das Video ist ein bisschen viral gegangen. Und auf jeden Fall ist ganz witzig auch. Ich habe unter das Video dann geschrieben Classic Italian Driving Skills und das fanden einige Italiener nicht so witzig, die mich dann ziemlich hart beleidigt haben. Also und dann solche Sachen gesagt wie du Nazi und so. Und da dachte ich so, Leute, das ist jetzt wirklich so, nicht so ein großes Ding. Aber die haben sich echt in ihrem Nationalstolz angegriffen gefühlt. Das echt lustig mitzuverfolgen. Ja,
also es lohnt sich auf alle Fälle, das Video mal auf deinem Instagram-Account anzuschauen. Das ist wirklich sehr, sehr witzig. Aber tatsächlich die Geschichte, dass du dann nachher sehr, sehr viele wütende Italiener in den DMs hast, das fand ich fast noch ein bisschen witziger.
Und ja, ich habe auch Privatnachrichten gekriegt, so, wo die mir Videos geschickt haben, wo sie zeigen, wie sie Auto fahren und wie gut sie Auto fahren können.
Okay.
Also, wo die um in den Bergen um Kurven driften und so.
Ja, das ist okay, ja, ich glaube, du hast da wirklich einen Nerv getroffen und vielleicht solltest du dir überlegen, jetzt erstmal nie nach Italien einzureisen.
Also, gefährlich.
Ja, auf alle Fälle. Du bist vor ein, zwei Wochen das Octopus Gravel Race gefahren in Andermatt und um den Gotthard rum. Und das gehört zu dieser Gravel Earth Series, was halt so verschiedene Gravel-Rennen beinhaltet. Erzähl mal kurz, worum geht's beim Octopus Gravel Race?
Ich finde, das ist eigentlich ein mega cooles Konzept, weil es halt darauf ausgelegt ist, dass einfach Leute Spaß am Fahrradfahren haben und es ist nicht so racy und es geht nicht darum, dass man jetzt die schnellste Zeit fährt. Also grundsätzlich heißt das Gravel Octopus. Ein Octopus hat 7 Arme und es gibt halt bei diesem Rennen 7 Bergpässe, die man hochfahren muss. Hoch und wieder runter. Und du kannst 4 fahren, du kannst 5 fahren, du kannst alle 7 fahren, wie du halt Bock hast. An 3 Bergen wird die Zeit genommen und wenn du Bock hast, kannst du die so schnell fahren, wie du willst und damit mit der Gesamtzeit dann das ganze Rennen gewinnen, aber du musst das auch nicht. Und du kannst immer wieder zurück, also wie gesagt, du fährst halt den Berg hoch und dann fährst du den wieder runter und kannst dann halt wieder zum Camp kommen und die Pause nehmen, so viel du willst. und dann den nächsten Berg in Angriff nehmen. Du kannst zwischendurch ein Bier trinken, du kannst zwischendurch 2 Stunden Mittagsschlaf machen. Und es geht halt darum, einfach ja, um Fahrradfahren, um Graveln, um mit anderen Leuten zusammen Graveln und um Spaß zu haben. Und vielleicht nicht ganz darum, um sich maximalst zu verausgaben. Und ich finde, das ist halt ein ganz cooler Ansatz, weil es auch wieder neue Leute einlädt und nicht halt immer die gleichen Leute, bei denen es halt immer darum geht, die bestmögliche Leistung abzurufen oder ja, so schnell zu fahren wie möglich. Und deshalb hat mir das extrem viel Spaß gemacht, ja, weil ich halt das Gefühl hatte, ich muss jetzt hier auch nicht meine absolute Höchstleistung abrufen.
Mhm. Das klingt auf alle Fälle super cool und klingt eben so, als ob es halt neue Leute in den Sport bringt, was ich immer total toll finde. Wie hast du dir denn die Strecke so eingeteilt?
Ich bin, also 8 Uhr war Start, ich bin auch direkt 8 Uhr los und dann bin ich den ersten Berg, also ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Wir sind irgendwie am letzten Abend um 23 Uhr gekommen, ich habe mir die Strecke nicht angeguckt, ich bin irgendwie gefühlt eine halbe Stunde vorher aufgestanden.
Perfekte Vorbereitung.
Und wusste eigentlich gar nicht so genau, was abgeht. Und dann habe ich es mit der Zeit irgendwie gecheckt, was wir hier so machen. Und dann bin ich den ersten Berg irgendwie komplett hochgeknallt. Ich wusste gar nicht, wie lang der ist. Und er war sehr, sehr lang dann im Endeffekt. Und dann war ich irgendwie als 5., 6. irgendwie oben und musste mich dann aber auch erstmal 10 Minuten hinsetzen. Und dann danach bin ich die nächsten Berge so ein bisschen entspannter angegangen. Dann bin ich einen Großteil mit der Svenja Beetz gefahren und wir haben in den Zeitzonen sind wir dann ein bisschen schneller gefahren und die anderen Berge haben wir ganz entspannt gemacht. Ich bin dann insgesamt 6 Berge gefahren und die Svenja alle 7. Mhm. Und ja, es war einfach an jedem Pass angekommen oben, gibt es dann halt so eine kleine Verpflegungsstation, wo du dir Wasser auffüllen kannst und ja, wo es was zu essen und was ja, Isotonisches zu trinken gibt vielleicht. Und dann kannst du wieder runterfahren. Und ja, so haben wir das gemacht an jedem Berg und das hat Spaß gemacht, das war super cool.
Ja, ja. Das klingt auf alle Fälle, sehr cool. Jetzt muss man natürlich sagen, das Andermatt natürlich auch schon auf ein paar Höhenmetern liegt und wenn es von dort aus nochmal hochgeht, ist wahrscheinlich für so, ich sag mal, einen Flachländer schon ein bisschen schwierig, da die Berge anständig hochzufahren, oder?
Ich glaube, der Andermatt liegt auf 1.500 Meter ungefähr und wir sind dann hochgefahren bis 2.500. Und ich muss sagen, ich bin da schon ein bisschen anfälliger für. Und ich merke das dann auf jeden Fall immer ein bisschen. Aber ich glaube, die Aussicht und die Landschaft, die belohnen dann einen umso mehr. Also es ist schon wirklich wunderschön. Wir sind dann da auf 2.500 Meter um irgendwelche Seen rumgefahren und man kommt halt doch mit dem Gravelrad nochmal an andere Strecken, wo man halt vielleicht mit dem Rennrad oder auf jeden Fall mit dem Rennrad nicht hinkommt. Weil das sind halt wirklich ganz abgelegene Wege gewesen, teilweise auch echt mit grenzwertigen Bodenbelag, wo man dann vielleicht auch schon mal absteigen musste und schieben musste. Aber ja, das hat das Ganze irgendwie so interessant gemacht und so cool irgendwie für mich. Und ja, ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß gehabt. Ich habe viel gesehen, viele neue Leute kennengelernt und fand das ganze Projekt echt gelungen, weil danach gab es dann auch noch so ein After-Race-Event, wo dann alle zusammen gefeiert haben bis spät in die Nacht. Und es war wirklich sehr cool.
Ja, das klingt auf alle Fälle sehr, sehr gut und es lohnt sich da sicherlich mal die Augen aufzuhalten, wann das nächste Jahr ist. Jetzt geht deine Van-Tour so langsam zu Ende. Du hast jetzt noch ein paar Stops, aber was hast du geplant für die zweite Hälfte in 2023?
Das kann ich, glaube ich, gar nicht noch so sagen. Es steht irgendwie noch ein bisschen in Planung. Und es dauert noch ein bisschen, bis das konkret wird. Ich werde dann wahrscheinlich im September losfahren. So viel kann ich schon sagen. Aber was ich genau machen werde, ist Ja, gerade noch in Planung. Ja, das habe ich noch nicht öffentlich gesagt. Ja.
Okay, ja, dann sind wir gespannt und egal was du machst, ich hoffe, du berichtest davon auch hier im Podcast und wir hören uns dann auf alle Fälle irgendwann im September oder ein bisschen später wieder. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen guten Rest deiner Van-Tour und dann eine gute Vorbereitung auf dein nächstes Projekt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis bald.
Vielen Dank. Bis dann. Ciao.
Ciao.